Hallo und herzlich willkommen zur 230. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem unterdrücktesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich freue mich sehr, dass ich diese Folge aufnehmen kann und dann hoffentlich auch ins Internet hochladen, denn das Internet war bei uns ausgefallen. Das ist natürlich eine Katastrophe für jeder Mann, jeder Frau. Und so war es auch bei uns. Ich bin am Samstagmorgen aufgewacht und musste entsetzt feststellen, hier läuft nichts mehr. Ja, eine sogenannte Rückläuferstörung. Fragt mich jetzt nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Vodafone, mein Anbieter, wusste schon Bescheid über alles. Und ja, irgendwie haben sie sich auch drum gekümmert. Denn am nächsten Tag ging es wieder. Ja, zwischendurch allerdings war es schon ein bisschen stressig. Denn meine Frau ist ja große Internet-Gamerin. Und da musste ich dann dafür sorgen, dass hier das Internet zur Verfügung steht. Hab das getan, indem ich mal wieder das Handy als Modem benutzt habe. Das klappt erstaunlich gut, muss man ehrlich sagen. Das geht wirklich gut. Musste dann mir allerdings so einen Tagestarif buchen, da ich nicht bei Vodafone bin. Die hätten mir das sonst so kostenlos zur Verfügung gestellt, das Datenvolumen, was ich da verbraucht habe, sondern ich bin da bei einem anderen Anbieter. Da musste ich dann irgendwie 6 € in die Hand nehmen. Aber das, ja, was dann ein Wert, der man am Nachmittag oder am Abend dann auch College Football gucken kann, was ich dann auch sehr gut getan habe. Und wie gesagt, erstaunlich, wie gut das alles klappt. Das, ja, geht alles doch ohne Probleme. Was etwas doof war mit dem Internet, das ging dann zwischendurch mal wieder für irgendwie 2 Stunden und war dann halt wieder weg. Und ja, da hatte man dann gerade wieder alle Sachen umgestellt, das WLAN dann wieder gewechselt und ja, dann war es wieder weg. Und das, ja, bisschen nervig gewesen. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht nachgeguckt, ob die Störung offiziell auch behoben wurde. Denn ja, das Internet ging halt Sonntagmorgen wieder und gestern Nachmittag zumindest war die Störung immer noch, zumindest in deren Arbeitsliste drin bei Vodafone. Also, weiß ich nicht. Aber es funktioniert und das freut mich sehr. So ein Internetausfall, das ist heutzutage ja wirklich sehr schwer. Da kann man ja echt nichts mehr machen. Also, kann kein Fernsehen gucken, kann nicht spielen, weil für alles braucht man hier einen Internetzugang, zumindest für eine Abfrage am Anfang, ob man noch eine Lizenz hat oder so. Das, ja, ist wirklich störend, sowas. Und ja, man weiß gar nicht, wie das Leben früher war, als es den ganzen Kram noch nicht gab. Wie wäre das alles ausgehalten damals? Ja, Blick aber einmal kurz in die Zukunft, denn auf nächste Woche, da wird der Podcast erst am frühestens am Mittwoch erscheinen. Und vielleicht dann auch in etwas kürzerer Form. Es liegt daran, dass ich am Montag und Dienstag in Berlin bin und da auf einer Sitzung und komme dann halt erst Dienstagabend wieder. Habe dann natürlich auch keine Zeit, hier irgendwas vorzubereiten. Deswegen vielleicht nächste Woche nur eine Kurzausgabe mit den Statistiken der Woche. Ja, und vielleicht 1 oder 2 interessante Sachen, die dann noch passiert sind, je nachdem, was am Wochenende los war. Wenn es wieder so ein Wochenende wird wie dieses, wird es vielleicht doch eine längere Folge. Langsam geht's ja auch in die Weihnachtszeit. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass ich ein Buch geschrieben habe, welches ihr käuflich erwerben könnt und was man auch super verschenken kann. Und da sollte man jetzt noch schnell zuschlagen. Ein paar Exemplare habe ich nämlich noch hier bei mir als Paperback und auch als Hardcover. Das könnt ihr auf meiner Homepage smkmingsblog.de da im Shop käuflich erwerben. Und gerade das Paperback ist ja zurzeit ein bisschen reduziert. Kostet nur 10,90 € plus Versand. Und kann dann auch noch was reinkritzeln. Also da schnell zuschlagen, bevor die letzten, ich glaube, 4 oder 5 Exemplare habe ich noch, weg sind. Ja, immer an Weihnachten denken. Oder Geburtstage. Geburtstage sind auch wichtig, da sollte man auch Sachen verschenken. Generell sollte man sehr viel mehr Sachen verschenken. Wenn ihr auch sagt, ja, ich sollte Sachen verschenken und wollt mir das mitteilen, dann nutzt dazu doch die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Oder aber geht wieder auf meine Homepage smk-blog.de, wo ihr ja auch im Statcenter jede Menge Statistiken über Kicker und Panther sowohl aus der NFL als auch aus dem College findet, wenn auch in diesem Jahr nicht mehr alle College-Statistiken, das habe ich ein bisschen eingeengt und nur noch die Spieler auf der Lou Groza oder dem Reguy Award Watchlist da ihre Repräsentation finden. Falls ihr auch möchtet, dass ihr irgendeinen Spieler da rein soll, dann sagt mir einfach Bescheid und dann mache ich das. Los geht's mit den News und Transaktionen der Woche. Doch ein paar zusammengekommen. Ja, letzte Woche hatte ich ja noch groß getönt, dass Panther Brad Robbins von den Cincinnati Bengals von der IR auf das Aktivierungsfenster gesetzt wurde und man jetzt 21 Tage lang Zeit hat, ihn wieder auf das Active Roster zu sein. Was ich nicht erwähnt habe, ist, man könnte ihn ja auch einfach entlassen, wenn man mit Ryan Rico zufrieden ist. Und was ist passiert? Man hat Brad Robbins jetzt entlassen. Ja, vielleicht eine Sache, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen werden. Also, Brad Robbins jetzt entlassen, ein Free Agent, der jetzt von anderen Teams dann wieder unter Vertrag genommen werden kann. Bei den Rams, LA Rams, hat man Tanner Brown vom Practice Squad entlassen. Das war jetzt nicht ganz so überraschend, dass Joshua Carty anscheinend wieder so fit, dass man da keinen Ersatz braucht. Und bei den Indianapolis Colts hat es Spencer Schrader erwischt. Auch der ist vom Practice Squad geflogen. Da kommen wir aber gleich auch nochmal dazu. Auch wenig überraschend ist, dass es bei den Green Bay Packers ein Kicker-Workout gegeben hat. Wir erinnern uns, in der vorletzten Woche oder letzten Woche, nee, vorletzte Woche, da hat Braden Narvison ja ein nicht so gutes Spiel gehabt mit zwei Field Goals, welches er daneben gesetzt hat. Deswegen konnte man sich vorstellen, dass da Kicker vorbeikommen werden in Wisconsin, und so war es dann auch. Lucas Haverick und Chad Ryland waren da zu Gast, und ja, zumindest für einen von den beiden hat die Woche dann ja auch ein gutes Ende gefunden. Am Mittwoch werden immer die Special-Team-Spieler der Woche bekannt gegeben. Und ja, da ist es diesmal geworden. Nick Folk von den Tennessee Titans, der, vielen Dank an Manuel, nur der viertbeste All-Time-Scorer im Fantasy-Football war. Brandon Aubrey ist da der Spitzenreiter. Ja, da hatte ich mich etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und in der NFC ist es Torrey Taylor geworden, der Panther, Rookie-Panther der Chicago Bears. Auch das Hörern und Hörerinnen des Podcasts keine große Überraschung. Matt Prater hat nicht trainiert am letzten Mittwoch. Und ja, da hat man vorsichtshalber bei den Arizona Cardinals Chad Ryland auf den Practice Squad geholt. Der frühere New England Patriot, letztes Jahr in der vierten Runde, wie ich fand, sehr überraschend gedraftet worden. Ja, der ist da auf den Practice Squad gegangen. Und ja, auch eine Sache, die wir ja nochmal beobachten werden. Ja, und Braden Narvison hat am Mittwoch dann Rede und Antwort gestanden, hat vor der Presse gestanden und war sich seiner nicht so guten Leistung bewusst, hat gesagt, ich teste die Geduld der Packers. Ja, war sich allerdings auch zuversichtlich, dass das ein Problem ist, das man fixen kann. Denn er hat gesagt, sein Plantfoot war immer zu weit weg vom Ball. Ja, der Plantfoot, das linke Bein beim Kicker, der war einfach zu weit weg. Dadurch sind alle Kicks nach rechts gegangen. Und das ist halt eine Sache, die man dann, wie er meinte, relativ leicht verändern kann. Ob das wirklich so war, werden wir gleich noch erfahren. Ja, am Donnerstag, Matt Prater immer noch nicht im Training. Und ja, das wird wohl auch nichts mehr werden mit seiner Knieverletzung, zumindest in dieser Woche. Dafür haben die Tampa Bay Buccaneers wieder mal Trenton Gill, der ja auf dem Practice Squad ist, auf aktive Roster geholt. Und der hat dann auch gespielt, kommen wir natürlich sofort drauf zu sprechen. Und damit hat er schon sein zweites Spiel in dieser Saison gemacht. Das ist rentenwichtig. Und natürlich ein schlechtes Zeichen für Jake Kamada, der eigentlich auf dem Active Roster der Panther ist. Also da muss man gucken. Einmal kann man ihn noch einfach so hoch befördern. Danach müsste man sich entscheiden, ob man ihn aufs aktive Roster wirklich raufsignt. Also das ist eine Sache, die man am Wochenende dann im Auge behalten sollte. Am Donnerstag werden dann, wenn der Monat rum ist, auch die Special-Team-Spieler des Monats bekannt gegeben. Also in dem Fall für den Monat September geworden. Wenig überraschend, glaube ich. In der AFC Chris Boswell, der Kicker der Steelers. Und in der NFC noch viel weniger überraschend Brandon Aubrey von den Dallas Cowboys. Am Samstag ist dann klar geworden, dass Matt Prater wohl wirklich nicht spielen wird. Denn die Cardinals haben Chad Ryland auf das aktive Roster per Standard Elevation raufgeholt. Und am nächsten Tag war es dann auch so, dass Matt Prater ja die ganze Zeit mit einer ziemlich dicken Bandage am Knie rumgelaufen ist, in Straßenklamotten mit allen geredet hat, aber ja, nicht aktiv war. Chad Ryland da, also der neue Kicker. Am Montag gab es dann noch ein paar Transaktionen, nämlich zum einen bei den Detroit Lions. Die haben Matt McCrane, den Kicker vom Practice Squad, entlassen. Dementsprechend in einem anderen Move, da haben die Indianapolis Colts Spencer Schrader zurück auf den Practice Squad geholt. Also der war nur eine Woche weg, jetzt wieder da. Weiß nicht, ob da Matt Gay, ob man da doch noch ein bisschen Angst hat, dass sich da seine Verletzung wieder aufflammt, oder man so ganz zufrieden ist man da vielleicht auch nicht mit ihm. Die Green Bay Packers waren auch nicht zufrieden mit Tanner Brown. Den hatte man zum Workout, da hat ihn aber zumindest bisher noch nicht verpflichtet. Und dann natürlich die größte Story des Wochenendes, nämlich dass Jake Moody, der Kicker der San Francisco 49ers, sich verletzt hat, hat probiert, einen Tackle zu machen, komme ich natürlich gleich drauf, welches ja noch nicht mal als Tackle gewertet wurde. Das ist besonders doof. Hat sich dabei ein High Ankle Sprain, also eine Knöchelverstauchung, zugezogen. Und das ist eine böse Verletzung. Das wird ein bisschen dauern, bis der wieder fit ist. Man kann noch nicht genau sagen, wie da die Timeline ist, aber was ich so gelesen habe, irgendwo zwischen 3 und 10 Wochen ist jetzt eine sehr lange Zeitspanne, die dazwischen ist. Aber ja, man geht so wohl davon aus, dass es Wochen auf jeden Fall dauern wird, bis er wieder fit ist. Dementsprechend hatten die San Francisco 49ers 4 Kicker am gestrigen Montag zum Workout da. Das Problem ist, die spielen, wenn ich mich recht entsinne, jetzt schon am Donnerstag. Sprich, ja, die müssen sich dann auch relativ schnell entscheiden, wen sie da unter Vertrag nehmen. Wir wissen leider noch nicht ganz, wer alle 4 Kicker sind. Aber wir wissen, dass wahrscheinlich Zane Gonzalez dabei war, Matthew Wright und Riley Patterson. Alles nicht bestätigt, alles per Source. Und Spencer, den ich gerade noch mal gefragt habe, ob er schon weiß, wer der 4. Kicker sein soll, hat gesagt, nee, wird es heute wahrscheinlich im Laufe des Tages herausbekommen. Aber bisher weiß er es noch nicht. Ja, ich halte hier allerdings mein Instagram, wo man heutzutage kommuniziert man bei sowas ja über Instagram, auf, vielleicht kommt das noch. Ich habe ihm gesagt, sobald er es weiß, soll er mich doch bitte da anschreiben. Und ich habe gerade mal geguckt, ja, die San Francisco 49ers spielen tatsächlich schon am Donnerstag gegen die Seattle Seahawks. Also da muss eine Entscheidung schnell her. Persönlich bin ich ja großer Freund von Matthew Wright und auch Riley Patterson, waren beides Kicker, die ich auch vorgeschlagen habe. Aber ja, Zane Gonzalez oder wer der andere ist, wahrscheinlich auch ein Veteran, würde ich mal tippen. Ja, vielleicht so Randy Bullock oder sowas. Obwohl, den hätte man erkannt, dass da glaube ich, der kann auch der unerfahrene Kicker-Erkenner, würde Randy Bullock aufgrund seiner ja nicht ganz so athletischen Figur relativ einfach auseinanderhalten. Also bin gespannt, wer da der 4. sein wird. Vielleicht noch in dieser Sendung, ansonsten folgt mir bei Twitter @SundayKicker, da werdet ihr es auf jeden Fall erfahren. Ja, und damit geht schon los mit den Spielen. Am letzten Donnerstag fand das erste statt, da schlugen die Atlanta Falcons die Tampa Bay Buccaneers 36-30 in der Verlängerung. Younghoe Koo wird immer wichtiger für die Atlanta Falcons. In der Woche davor ja den Rekord-Game-Winner und auch diesmal ist er entscheidend dabei, nämlich um die Verlängerung sicherzustellen und auch da wieder aus einer ordentlichen Distanz, aus 52 Yards tritt er an und trifft, sichert damit zunächst mal das Unentschieden. Es geht in die Verlängerung und da gewinnen dann seine Falcons durch einen Touchdown. Insgesamt allerdings nicht der ganz perfekte Tag für Younghoe Koo, denn zunächst hat es angefangen mit einem Fehlschuss aus 41 Yards und später hat er dann auch noch ein 54-Yard-Field-Goal in der Mitte des letzten Viertels, welches geblockt wird. Das ist ein Thema, welches wir diese Woche auch noch häufiger haben werden. Insgesamt macht er 3 von 5 Field Goals. Er trifft noch neben seinem 52-Yarder aus 53 und aus, nee, stimmt gar nicht, aus 54 sogar und 48 Yards. Das 53-Yard-Field Goal, das kam nämlich von seinem Gegenüber, von Chase McLaughlin. Der war gleich 2-mal aus 53 Yards erfolgreich. Dazu macht er noch ein 32-Yarder. Chase McLaughlin, ja, so einer der Kicker, die ein bisschen unterm Radar für mich laufen. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr guter Mann, der frühere Fighting Illini aus der Big Ten, war da auch Kicker des Jahres. Beide Kicker machen 3 Extrapunkte bei den 3 Versuchen, die sie haben. Bradley Pinion, der Panther der Atlanta Falcons, hatte einen einzigen Punt in diesem Spiel. Der war 35 Yards lang, das ist also nicht ganz so weit, aber der war ziemlich perfekt, denn der Ball ging an die, ich muss mal gucken, 4-Yard-Linie. Ja, das war kurz vor der Halbzeit, das konnte also nicht sehr viel besser machen. Trenton Gill, der halt wieder für Jay Kamada im Einsatz war, ich weiß nicht, ob der so super überzeugen konnte bisher. Also, dass man da den Wechsel wirklich, ob der sich wirklich gelohnt hat. In dem Spiel hatte er 2 Punts, einen 45- und einen 42-Yard-Punt. Das Problem ist, einer der Punts war ein Touchback, sprich sein Netto-Durchschnitt gerade mal 33,5 Yards. Das ist jetzt halt auch nicht doll, aber ja, müssen die Tampa Bay Buccaneers entscheiden, ob das jetzt eine wirkliche Verbesserung zu Jake Kamada war. Ja, für Trenton Gill wäre es halt wichtig, dass er das dritte Spiel macht, weil dann hätte er seine Rente sicher. Ja, hat natürlich sonst noch sehr viele Jahre vor sich, um das zu schaffen, aber wäre natürlich schön, wenn er zumindest diesen Meilenstein jetzt schon erreicht. Ich erinnere da immer an Aaron Sippers, früheren Panther der Eagles. Dem fehlt nämlich ein einziges Spiel oder hätte ein einziges Spiel letztes Jahr gefehlt, dann hätte er seine Rentenansprüche auch sicher gehabt. Jetzt ja, muss er wieder hoffen, dass er irgendwo unterkommt und da dann 3 Spiele im Jahr macht. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Bei den Kickoffs, Trenton Gill, da war er perfekt. 8 von 8 geht er da. Younghoe Koo nur 2 von 6. Der längste Return, auch ein ordentlicher, nämlich ein 53-Yard-Return von Tucker. Und dann gab es noch einen 39-Yard-Return, bei dem Younghoe Koo allerdings zumindest das Tackle gemacht hat von Irving zu Beginn der zweiten Halbzeit. Also das, ja, insgesamt nicht ganz so gut, aber gut, dass er das Tackle zumindest gemacht hat und da ein bisschen Spendengeld gesammelt hat. Ja, muss dazu noch sagen, das Game-Winning-Field-Goal hätte auch ein bisschen ein, Game-Winning, sehe ich schon, das Game-Tying-Field-Goal hätte ein bisschen einfacher sein können, denn die Atlanta Falcons haben sich eine Delay-of-Game-Strafe eingehandelt, hätte also auch ein 47-Yard-Field-Goal sein können, aber für Younghoe Koon natürlich, wir wissen jetzt, auch 58 Yard sind für den kein Ding. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das fand in London statt und da gewinnen die Minnesota Vikings 23-17 gegen die New York Jets. Schöne Bilder gab es in diesem Spiel von den Minnesota Vikings Cheerleadern, die einen Tanz aufführten. Ja, davon sich allerdings überhaupt nicht beeindrucken lassen hat Greg Zuerlein, der Kicker der New York Jets, der hat nämlich mitten, während die Mädels am Tanzen waren, viel kurz probiert. Ich hatte das ja mal erzählt, dass die Kicker da die Zeiten sehr gut nutzen wollen, weil die Bälle halt dann relativ frisch sind für sie. Sprich, die wollen sie ein bisschen einkicken. Und da so kann es halt da mal passieren, dass da ein Kicker auf dem Feld ist, auch wenn da schon irgendwelche Activities laufen, also wenn da eine Vorführung oder so stattfindet. Greg Zuerlein jetzt, ja, weiß nicht, ist das respektlos, da drin zu machen? Oder ich meine, der macht da halt auch nur seinen Job. Das sah allerdings sehr lustig aus und er hat sich da wirklich nichts, nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass da irgendwelche Damen rumtanzen, sondern hat gewartet, bis da keiner mehr im Weg stand und dann wirklich zwischen zwei Linien der Cheerleader einfach mal seinen Kick gemacht, ja. Der ist halt lange dabei, der darf das. Wenn er dann im Spiel aktiv war, hat er ein einziges Field Goal probiert, welches erfolgreich war aus 32 Yards. Demgegenüber stand sein Rookie-Pendant Will Reichert. Der hat 3 Field Goals in diesem Spiel probiert und das waren jetzt nicht einfache Field Goals. Er fing an aus 54 Yards, ging dann runter auf 53 Yards und hat es dann einfach gemacht aus 41 Yards. Er war immer erfolgreich. Will Reichert sicherlich bisher der Beste der Rookies. Auch wenn der andere vielleicht das bessere Erfolgserlebnis, ein besseres Erfolgserlebnis an diesem Wochenende hatte. Bei den Extrapunkten, da ist an diesem Wochenende auch wieder nicht so viel passiert. Beide gehen 2-2. Die Panther waren häufig im Einsatz. Thomas Morstead vor allem für die Jets 6 Punts für einen 49,2 Yard Brutto, 44,8 Yards Netto Schnitt. Er bringt 2 Punts in die 20, einen davon in die 10, hat leider einen Fair Catch, aber er hat auch einen kritischen Punt, nämlich einen 39-Yard-Punt von der eigenen 4-Yard-Linie. Und das ist dann natürlich ein sehr kurzes Feld, was dann die Vikings hatten. Außerdem muss er, kommt gleich. Ja, sonst muss er gar nichts. Er hat einen sehr positiven EPA, 0,5347. Das kann leider Ryan Wright nicht sagen. Der hat einen negativen EPA von minus 0,21. Aber insgesamt auch nur 4 Punts für einen 46,2er Schnitt. Ein 38,5er Netto-Schnitt bringt 2 seiner 4 Punts in die 20. Beide bringt er sogar in die 10 und einen sogar an die 1-Yard-Linie. Wird dann noch ein bisschen von Gibson für 3 Yards nach vorne gebracht. Also insgesamt der Ball dann irgendwo so zwischen der 3- und 4-Yard-Linie. Ja, super Punt von ihm. Und es gab auch noch eine strittige Szene in diesem Spiel, denn es sah zunächst so aus, als hätte es eine Fair-Catch-Interference gegeben, als ja ein Spieler, der, jetzt muss ich kurz überlegen, wer war es, ich glaube, der Vikings den Ball ja eigentlich fair-catchen wollte, dann den allerdings nicht fangen konnte, weil jemand in ihn reingecrashed ist. Dabei stellte sich dann allerdings heraus, dass ein Spieler des Kicking-Teams den Ball zunächst an der Schulter berührt hatte, bevor jemand anderen, ja, Kontakt hatte mit jemand anderen. Und das Ganze wäre auch kein Fair Catch Interference gewesen, welches es trotzdem in diesem Spiel gab, das muss man auch sagen, bei einem Punt von Ryan Wright, weil ja der Spieler ist reingeblockt worden oder war in einer Aktion des Ganzen. Also das war schon, ja, ordentlich was zu sehen für die Zuschauer in London. Vielleicht war ja jemand von euch dabei, dann schreibt mir doch gerne. Das würde ich gerne mal wissen, wie es da so ist. Ich selber war da noch nie. Also London schon, aber noch nicht zur NFL. Kickoffs. Greg Zuerlein 4 von 4, Will Reichert 4 von 6, 2 Returns, der längste allerdings auch nur 27 Yards lang. Und es gab natürlich noch eine Strafe, die wir ansprechen müssen. Thomas Morstead wurde nämlich einmal, ja, umgehauen ist jetzt auch so ein bisschen das falsche Wort, denn es gab Kontakt mit seinem Plant Leg und ich bin ja großer Beschützer von Panthern und Kontakt mit dem Plant Leg des Panthers, während der noch in der Ausführung des Punts ist, sprich während sein Bein noch nicht wieder zurück auf dem Boden ist. Das ist halt eine 15-Yard-Strafe. Der Kontakt, der diesmal stattfand von Pace, ja, er war da. Also, und das ist dann halt eine Strafe. Es war jetzt allerdings kein, ich sag mal, böses Foul. Das kann man nicht sagen. Kudos aber zumindest an Thomas Mostert, der da nicht irgendwie schreiend rumgefallen ist, wie das in manchen anderen Sportarten war, sondern der einfach da stehen geblieben ist und gesagt hat, ja, ihr müsst eure Flagge geben. Gab dann auch eine. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen sehr deutlich die Chicago Bears die Carolina Panthers 36-10. Fehlschüsse gab es in diesem Spiel. Unter anderem einen von Eddie Pinheiro für die Carolina Panthers. Ein 45-Yard-Field-Goal geht bei ihm links vorbei. Später trifft er allerdings immerhin aus 27 Yards. Carlos Santos hat bei den Field-Goals keine Probleme, trifft aus 33 Yards. Extrapunkte sind auch 33 Yards lang. Da ist er aber nicht ganz perfekt. Da geht ein Kick kurz vor Ende der ersten Halbzeit rechts vorbei. Insgesamt geht er 3 von 4. Eddie Pinheiro 1 von 1. Die beiden Panther in diesem Spiel, einer der großen Veteranen gegen den großen Rookie. Johnny Hecker ist der Veteran für die Carolina Panthers. 4 Punts, 65 Yards sein letzter Punt, 51,5 Yards sein Bruttoschnitt, aber nur exakt 40 Yards sein Nettoschnitt. Kommt daher, dass er 2 Touchbacks hatte. Ein Punt bringt er in der 20 unter. Troy Taylor, auch 4 Punts für einen 44,5 Yards Brutto, 39,5 Yards Nettoschnitt. Er bringt auch einen Punt in die 10, den in die 20, den sogar in die 10. So rum. Dann kommen wir schon zu den Kickoffs. Eddie Pinheiro, kein einzigen Touchback bei den 3 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return 30 Yards lang. 43 Yards lang war der längste Return auf der anderen Seite für die Carolina Panthers bei einem Kickoff von Cairo Santos. Der kam von Blackshear im zweiten Viertel, kurz vor der Two-Minute-Warning. Insgesamt 4 Touchbacks bei 7 Kickoffs, die Santos ausgeführt hat. Und damit gehen wir schon zum nächsten Spiel. Da gab es ein Game-Winning-Field-Goal. Das ist schön für die Spendenkasse. Und es kam von Justin Tucker. Baltimore gewinnt in Cincinnati in der Overtime 41-38. Ja, das Ganze ermöglicht erst durch Justin Tucker, der endlich seine negative Streak bricht und ein langes Field Goal erzielt zum Ausgleich. Knapp 2 Minuten 1,40, um genau zu sein, vor dem Ende. Aus 56 Yards ist er erfolgreich bei nicht ganz einfachen Windverhältnissen. Perfekt gemacht und ja, damit sagen wir jetzt einfach mal, die Justin Tucker Slump ist jetzt auch over. Ja, sollte man vielleicht ein bisschen abwarten. Aber ja, er macht einen Game-Tying-Field-Goal und dann auch das Game-Winning-Field-Goal aus 24 Yards. 3,5 Minuten vor Ende der Overtime zum Sieg der Baltimore Ravens. Ja, dass vorher nicht ein Sieg der der Cincinnati Bengals gab, das lag insbesondere an Ryan Rico. Ryan Rico ist 26 Jahre alt. Er ist der Rookie-Panther der Bengals, kommt von BYU im College, war für mich der Panther Nummer 1, was Pro-Readiness anging in diesem Jahr. Wenn man von BYU kommt, das ist eine Schule in Utah, eine Mormonenschule, Brigham Young University, benannt nach dem Gründer des Ganzen. Ja, Steve Young kennt man vielleicht, das ist einer der Urenkel oder Ururenkel des Gründers dieser Schule. Ja, dann weiß man, wenn man auch hört, dass er 26 Jahre alt ist, dass er schon 1 oder 2 Mormonen-Missionen hinter sich hat. Also ne, 26 ist eigentlich so ein australisches Alter. Die Australier fangen ja auch meistens etwas später mit dem American Football an. Bei Rico ist es halt so, dass der zwischendurch mal ein paar Jahre weg war. Konnte sich jetzt halt durchsetzen gegen Brad Robbins, der verletzt war, beziehungsweise die hat durch die Verletzung profitiert, konnte sich durch sehr gute Leistungen erführt, beispielsweise im Bruttoschnitt der NFL an, aber in diesem Fall war er halt als Holder aktiv und nicht sehr gut. Der Snap von Adomaitis war in Ordnung, ja, und er hat den Ball dann einfach fallen lassen, hat ihn noch schnell aufstellen können und ich rechne das Evan McPherson hoch an, dass er den Ball noch sehr dicht an die Torstangen gebracht hat. Also wenn man sich die Szenen ansieht, dann hätte der Ball auch irgendwie 18 Meter neben das Tor gehen können, aber war ja knapp war es jetzt nicht unbedingt, aber ja, es war zumindest in Richtung des Tores. Ja, aber für Evan McPherson steht hier ein Fehlschuss. In Wirklichkeit war es aber Ryan Ricos Fehler, da den Ball nicht richtig hinzustellen. Ich habe leider kein Interview mit ihm nach dem Spiel gesehen. Ich habe das heute meinem Kollegen im Büro erzählt und habe dann schon gesagt, ich möchte nicht wissen, wie häufig da erwähnt wurde, dass Gott einen Plan für ihn hat und dass Jesus trotzdem seine Hand über ihn legen wird und dass das nur ein Test ist und der Weg ja vorbeschritten. Ich weiß es nicht. Ich möchte mich die Religion auch nicht immer zu sehr lustig machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da Gott und Jesus relativ häufig drin vorkamen in der Begründung, weil ja, nur der macht es ja und nur der also man selber vergeigt es, aber er macht es. Das ist ja eine Logik, die ich immer nicht so ganz verstehe. Was ich aber verstehe, ist, dass Justin Tucker 5 extra Punkte probiert hat. Die waren alle gut. Evan McPherson hat 4 probiert. Die waren auch alle gut. Die Panther, Jordan Stout, der war 3-mal im Einsatz für die Baltimore Ravens. 67 Yards, sein längster Punt. Ganz lustig, die beiden Panther haben fast exakte maximale und minimale Punts, sehe ich gerade. 56 Yards der Bruttoschnitt von Jordan Stout, 45 Yards sein Nettoschnitt, kommt dadurch, dass er einen Punt als Touchback hatte, einen bringt er aber links auch in die 20. Als Panther war Ryan Rico mal wieder richtig gut. 5 Punts, 66 Yards sein längster, 36 sein kürzester, bei Jordan Stout hat 67 und 36, also da ziemlich identisch. Sein Bruttoschnitt 50,6 Yards. Sein Nettoschnitt, also 50,6 Yards, ist knapp 5 Yards weniger als Jordan Stout hat. Sein Nettoschnitt allerdings deutlich höher. 48,4 Yards, 3,5 Yards mehr als Jordan Stout. Er hat von seinen 5 Punts 4 in die 20 gebracht. Davon einen sogar in die 5, nämlich ein 66-Yard-Punt, der 66-Yard-Punt an die 2-Yard-Linie. Also das ist schon ganz super. EPA für beide Panther übrigens positiv, 0,02 für Jordan Stout, Ryan Rico sogar 0,13. Das ist eine richtig gute Zahl. Bei den Kickoffs, Justin Tucker geht 7 von 8, lässt einen 27-Yard-Return zu und Evan McPherson geht 5 von 7. Dabei gab es einen Muff, nämlich von Collier, der einmal den Ball out of bounds mufft, hat ihn also berührt und ist dann ins Aus gegangen. Sehr schlecht für die Ravens, denn dadurch First and 10 an der eigenen 8-Yard-Linie. Wir kommen zum nächsten Spiel. Auch da haben Special Teams wieder eine sehr große Rolle gespielt. Schlagen die Miami Dolphins die New England Patriots 15-10. Ja, die Miami Dolphins, was soll man da sagen, gewinnen irgendwie dieses Spiel, auch wenn es da nicht so richtig rund lief auf vielen Seiten. Aber ja, ein Beispiel dafür ist Jaden Sanders Leistung. Der Kicker der Dolphins probiert 4 Field Goals in dem Spiel, macht davon 3, nämlich einmal aus 41 Yards. Da ballert er den Ball an den linken Pfosten. Das ist natürlich zumindest positiv, was Spenden angeht. Trotzdem, davor hat er ein 54-Yard-Vigo ohne Probleme gemacht. Ja, steckst du halt nicht drin. Danach trifft er noch aus 32 und aus 47 Yards. Zwischendurch Joey Sly mit dem kürzesten Miss bisher in dieser Saison. Aus 33 Yards ist sein Kick rechts vorbei. Auch nicht so gut für die Job Security. Da denkt man sich in New England, jetzt haben wir Chad Ryland vom Hof gejagt, jetzt wird's besser. Ja, weiß ich nicht. Also hätte ich auch so sagen können, dass Joey Sly jetzt vielleicht auch nicht der Megastar-Kicker werden wird. Egal, er trifft später noch aus 38 Yards und macht auch den einzigen Extrapunkt in diesem Spiel. Was ja da dann schlecht lief, geht noch weiter bei den Punts von Jake Bailey. Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, Jake Bailey ist Prime, Jake Bailey ist back. Diesmal musste er allerdings ja zumindest einen Block hinnehmen und das auch an sehr schlechter Position, nämlich an der eigenen 31-Yard-Linie. Blocks bei Punts ist immer ein schwieriges Thema. Möchte ich immer selten den Panther anrechnen, weil ja, wenn da irgendeiner vor dir steht und der den Ball quasi vom Fuß nimmt, dann ja, hast du wenig Chancen. Das muss halt deine Line für dich richten. In dem Fall würde ich aber tatsächlich zumindest eine 3%ige Schuld Jake Bailey geben. So richtig, ich sag mal, wie sagt man, eine richtige Urgency, was ist das deutsche Wort dafür? Dringlichkeit, also so richtig Tempo hat er da nicht gemacht. Ja, also das, ja, hätte ein bisschen schneller gehen können, sagen wir es so. Aber trotzdem, das muss die Line halt regeln. dass da Schuler nicht so durchkommen kann. Ja, der Ball halt endet dann bei New England an der 23-Yard-Linie der Dolphins. Das ist natürlich nicht gut. Wenn er dann mal puntet, dann hat er 3 Punts. Das ist ja das Schöne bei Punts, bei Field Goal Blocks. Das wird immer den Kicker angerechnet. Punt-Blocks werden ihm nicht angerechnet. Dann hat er allerdings auch nicht so unbedingt den richtig guten Tag. Denn die anderen Punts waren auch nur 42 und 46 Yards lang. Aber immer Kontext dazu bieten, würde Andreas sagen. Denn der 42-Yard-Punt war an der 5-Yard-Linie gedownt worden. Allerdings doof, der andere, der 46-Yard-Punt, ist dann auch noch 15 Yards retourniert worden. Das ja, ist nicht gut für den Nettoschnitt, der dann auch nur 24 Yard lang ist. Das ist dann natürlich nicht so schön. Auf der anderen Seite, Bryce Berringer, eine der positiven Überraschungen bei den New England Patriots, der hatte 6 Punts in diesem Spiel, inklusive einen 69-Yard-Punt. Das ist der längste Punt des Wochenendes. 51,7 Yards sein Bruttoschnitt, allerdings 39,7 Yards nur sein Nettoschnitt. Da könnt ihr euch schon wieder denken, was passiert ist. Entweder hat es lange Returns gegeben, nein, das nicht, aber 3 Touchbacks. Immerhin ein Punt auch in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs. Joey Sly geht 2 für 3, lässt einen 19-Yard-Kickoff-Return zu. Jason Sanders 4 von 5, ein 24-Yard-Return. Dann müssen wir noch eine Sache sagen. Ich hatte vorhin erzählt, es lief nicht so ganz gut mit den Special Teams, denn Jason Sanders hätte eigentlich noch ein Field Goal probieren sollen. Das kann man für ihn zum Glück sagen, dass er das nicht probiert hat, denn in einem der miesesten Snaps, Long Snaps, die ich seit langem gesehen habe, von Blake Ferguson, der netterweise dafür ein Fumble angerechnet bekommen hat. Also es wäre doof gewesen, wenn Jason Sanders da jetzt einen Kick draus gemacht hätte, weil irgendwie der Ball doch noch ja, durch ihm zu ihm hingerollt ist, weil der Ball wirklich, der ist 2 Yards etwa in der Luft gewesen, dann auf den Boden gekommen. Und ja, Jason Sanders ist dann auf den Ball gefallen. Das auch immer ein bisschen schwierig, ja. Kicker sind so nicht dafür vorbereitet, dass dann noch irgendeiner auf ihn drauf fällt, aber alles, ja, nichts passiert, aber muss ganz ehrlich sagen, es war kurz vor der Halbzeit, ja, unfassbar. Das ist ein NFL-Snap, den man so selten sieht von Blake Ferguson, dass die Miami Dolphins dieses Spiel gewinnen, da sollten sich die Fans der New England Patriots doch ein bisschen Sorgen machen, denn sowas muss man eigentlich verlieren. Aber gut für Jason Sanders, der geht halt in dem Fall nur 3 von 4, hätte auch 3 von 5 sein können. Und Blake Ferguson, dessen Bruder Reed Ferguson ja der Longsnapper der Buffalo Bills ist, der wird sich da in den Meetings sicherlich auch einiges anhören müssen. Wenig anhören müssen werden sich die Kicker im nächsten Spiel. Das haben die Washington Commanders deutlich gewonnen. 34-13 gewinnen sie gegen die Cleveland Browns. Ja, denn beide Kicker sind in diesem Spiel perfekt, was Field Goals und Extrapunkte angeht. 2 für 2 gehen beide bei Field Goals. Austin Seibert für die Commanders trifft aus 27 und aus 30 Yards. Dustin Hopkins für die Browns aus 51 und aus 31 Yards. Bei den Extrapunkten Seibert 4 von 4, Hopkins 1 von 1. Kuiper Jurgis, für mich zurzeit einer der besten Panther, vielleicht sogar persönlich gesehen der beste Panther in der Liga, hatte eine super Saison. In diesem Spiel hat 7 Punts, längste war 65 Yards, insgesamt ein 51,6 Yards Bruttoschnitt, 47 davon waren netto. Von seinen 7 Punts bringt er 4 in die 20. Von den 4 Punts in der 20 bringt er 3 in die 10. Von den 3 Punts in der 10 bringt er 2 in die 5. Darunter einen Punt an die 2-Yard-Linie und dann noch einen Punt an die 2-Yard-Linie. Man könnte auch zusammenfassend sagen, er hat 2 Punts an die 2-Yard-Linie gebracht. Wenn das nicht alles hier so in Zeilen wäre, könnte ich das auch vorher mit meinem Gehirn vereinbaren. Einzige Negative, er hat einen etwas längeren Return zugelassen, nämlich einen 18-Yard-Return im zweiten Viertel, kurz nach der 2-Minute-Warning. Also Kuiper Jurgis zurzeit super Saison, eines der wenigen Highlights für die Cleveland Browns. Und das ist immer schlecht, wenn eines der Highlights der Panther ist. Tress Way, wenig zu tun bisher in der gesamten Saison gehabt. Dieses Spiel aber, das wird ihm in Erinnerung bleiben, denn er hatte 4 Punts, unglaublich viel für ihn. Ja, für einen 48-Yard-Bruttoschnitt, allerdings auch nur einen 36,5-Yard-Nettoschnitt, kommt dadurch, dass er einen Touchback hatte, bringt keinen Punt in die 20. Bei den Kickoffs, Austin Seibert nur einen Touchback bei 7 Versuchen, allerdings der längste Return auch nur 29 Yards für die Browns. Dustin Hopkins 50%, 2 von 4, längste Return. Da allerdings auch nur 26 Yards für die Commanders. Wir kommen zum nächsten Spiel und da kommen wir zum nächsten Game-Winning-Field-Goal. Das kommt vom Kicker der Jacksonville Jaguars, denn die schlagen die Indianapolis Colts 37-34. Ja, jeder weiß, ich bin sehr großer Cam Little-Fan, nachdem er ein Bild von mir bei Instagram geliked hat. Cam Little wird in diesem Spiel zum Helden, indem er nämlich ein 49-Yard-Field-Goal 21 Sekunden vor Ende des Spiels macht und damit für den ersten Saisonsieg der Jacksonville Jaguars sorgt. Der 6-Runden-Pick aus dem Draft in diesem Jahr von der Universität von Arkansas, Go Razorbacks. Insgesamt geht er 3 für 3, trifft aus 23, aus 30 und halt aus 49 Yards. Sein Gegenüber ist deutlich besser bezahlt, Matt Gay, der frühere Gewinner des Lugrosa Awards von der Universität von Utah, Go Utes, da zusammen mit Mitch Wischnowski, wenn ich mich recht entsinne, gespielt. Und der geht auch perfekt, 2 für 2. In diesem Spiel 30 und 37 Yards sind da seine Distanzen. Beide Kicker probieren 4 extra Punkte, die alle erfolgreich sind. Rigoberto Sanchez ist der Panther der Indianapolis Colts. Der hatte 4 Punts in dem Spiel, 65 Yards. Sein längster 52,5 Yards. Sein Bruttoschnitt 35,5, allerdings nur sein Nettoschnitt. Da könnt ihr euch wieder denken, was da passiert ist. Und diesmal ist es ein langer Return gewesen, ein sehr langer Return. Sogar einer der längsten, die wir bisher in dieser Saison gesehen haben, nämlich von Devin Duvernay. Der war über 53 Yards Mitte des dritten Viertels unterwegs und natürlich immer doof, dass er noch nicht mal der Panther das Tackle gemacht hat, so rum. Ja, und das war auch der längste Punt. Das war der 65-Yard-Punt von Rigoberto Sanchez, sprich 65 Yard. Zwar brutto, allerdings halt, ja, netto gerade mal 12 Yards. Das ist dann natürlich nicht so schön. Auf der anderen Seite steht Logan Cook, der Panther der Jacksonville Jaguars. Der hatte 2 Punts, einer war 58 Yards lang, einer war 44 Yards lang. Er bringt einen davon in die 20, da gucke ich gerade mal da. Das war der 44-Yard-Punt, der wurde gedownt an der 6-Yard-Linie, also sogar ein in 10-Punt. Also das lief da zumindest sehr gut für ihn. Bei den Touchbacks, da lief es auch sehr gut für beide Spieler. Cam Little 7 von 8, ein 29-Yard-Return. Und Matt Gay, da gab es überhaupt nichts zu deuteln. Der geht da 100% 7 von 7. Wir kommen zum nächsten Game-Winning-Field-Goal. Aber das war jetzt kein ganz so einfaches, wie Cam Little aus 49 Yards hatte. Nein, etwas weiter wurde es für den Kicker der Houston Texans. Denn die schlagen irgendwie die Buffalo Bills 23-20. Kaimi Fairbairn ist der neue All-Time-Leading-Scorer in der Geschichte der Houston Texans, die ja noch nicht ganz so lang ist. Trotzdem, ich glaube, auch schon 22, 23 Jahre. Herzlichen Glückwunsch dazu, Kaimi. Und er macht es in Style, nämlich mit einem Walk-Off-Game-Winning-Field-Goal. Und das noch mehr in Style, denn das ist jetzt kein kleiner Chip-Shot, sondern ein 59-Yard-Field-Goal. Unglaublich, Kaimi Fairbairn, die Saison, die er bisher spielt, ja, hat vorher aus 40 oder 47 Yards getroffen. Deswegen seine Average Distance, die er gemacht hat, 52 Yards in der Average Distance. Also unglaublich. Kaimi Fairbairn, sicherlich auch einer der Top 3 Kicker zurzeit in der National Football League. Dass die Houston Texans die Spiele noch gewinnen durften und noch in der regulären Spielzeit noch gewinnen durften, da dürfen sie sich natürlich sehr bei den Buffalo Bills bedanken, die durch, ja, sagen wir, etwas fragwürdige Entscheidungen entschieden haben, dass wir aus der eigenen Endzone heraus dreimal hintereinander passen werden. Und ja, dass dann ein nicht ganz so guter Punt rauskommt. Denn, also ich sag's immer wieder, wenn ihr den Ball oder eure Offense den Ball innerhalb der eigenen 5-Yard-Linie hat, also sagen wir an der 2-Yard-Linie, euer erstes Ziel ist es erstmal die 5-Yard-Linie zu erreichen. Ganz einfach, weil dann euer Panther einen ganz normalen Anlauf nehmen kann. Alles, was da drunter ist, ist immer schlecht. Da wird kein super Puntball rauskommen, zumindest in, sagen wir, 80% aller Fälle. Ja, so ist es auch diesmal gewesen, kam kein guter Punt raus, der dann auch noch ein bisschen retourniert wurde. dann konnte man noch einen kurzen Pass werfen und dann halt Kaimi Fairbairn, der halt im Moment auch gut drauf ist und sicherlich auch einen 62, 63 Yard Field Goal drauf hätte, aufs Feld schicken, der dann ja fast ja, schlafwandlerisch sicher ein 59 Yard Field Goal macht. Also das müssen sich die Buffalo Bills ankreiden und der Head Coach hat da auch ganz klar die Schuld auf sich genommen. Ja, man wollte den Ball in die Hände seiner Playmaker geben und ja, das ist dann nicht gut gelungen, um nicht zu sagen, überhaupt nicht gelungen. Und ja, man hat das Spiel dann durch sowas auch verloren. Man weiß natürlich nicht, wie es in der Verlängerung ausgegangen wäre, aber ja, ich sage ja immer, spielt doch einfach nicht, um zu verlieren. Ja, und in dem Fall hat man, glaube ich, tatsächlich gespielt, um zu verlieren. Das, ja, macht es dem Gegner nicht einfacher, als es sein muss. Ist da so mein Motto. Bei den Extrapunkten haben die Kicker perfekt gehandelt, waren beide 2-2. Die Panther waren ordentlich im Einsatz in diesem Spiel. Sam Martin bei den Buffalo Bills 8 Punts gehabt für einen 50,1 Yard Bruttoschnitt, 41,9 Yard sein Nettoschnitt. Er bringt von diesen 8 Punts 5 in die 20, 3 davon sogar in die 10 und einen in die 5-Yard-Linie, wollte ich sagen, und zwar nämlich an die 2-Yard-Linie. Das schafft Tommy Townsend auf der anderen Seite nicht, aber der hat immerhin auch einen Punt an die 3-Yard-Linie gebracht. Townsend insgesamt 5 Punts, 44,2 Yards sein Brutto, 43,2 Yards, also nur 1 Yard weniger sein Netto-Schnitt, bringt 2 Punts in die 20, dabei halt den einen in die 5. Wir haben 2 lange Returns in dem Spiel gesehen, beide durch Woods von den Houston Texans, einmal über 36 Yards im zweiten Viertel und einmal über 17 Yards im auch zweiten Viertel. Das eine 17 Yard war am Anfang des zweiten Viertels, der 36 Yard Return kurz vor Ende des letzten Viertels. Außerdem, beide Panther hatten einen kritischen Punt. Wir haben die ganze Saison relativ wenig kritische Punts gehabt. Zur Definition nochmal, kritische Punts sind Punts, die von innerhalb der eigenen 35 Yard Linie abgegeben werden und keine 40 Yards an Brutto-Distanz erreicht haben. Und ja, diesmal hat beide erwischt. Im dritten Viertel Tommy Townsend, der hat von der eigenen 32-Yard-Linie gepuntet und sein Punt war nur 33 Yards lang. Und Sam Martin, bei dem war es gleich im ersten Viertel, der hatte einen 38-Yard-Punt von der eigenen 29-Yard-Linie. Bei den Kickoffs, Tyler Bass für die Bills, 4 von 5, ein 31-Yard-Return hat er zugelassen. Kaimi Fairbairn, 3 von 4, ein 26-Yard-Return gab es da. Wir kommen zum nächsten Spiel und ja, da schlagen die Denver Broncos die Las Vegas Raiders 34-18. Ich habe das am Anfang ganz vergessen zu erzählen. Ich komme gerade, deswegen nehme ich heute etwas später aus einem Meeting und da wurde ich dann auch gefragt, weil ja, die Leute wissen ja, dass ich so ein bisschen Football interessiert bin. Da saß nämlich ein Raiders-Fan und der hat sich darüber beschwert, dass ja, dass es nicht so läuft bei den Raiders dieses Jahr. Und was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich in diesem Meeting eine grandiose Idee hatte. Meine Frau hat einfach nur gesagt, ja, war deine Idee, dass das Meeting vorbei sein muss. Das war es nicht, wäre noch eine bessere Idee gewesen. Aber ich habe ausnahmsweise mal eine richtig gute Idee gehabt, die wirklich so gut war, dass als ich mir die Idee vorgetragen habe, mir selber aufgefallen ist, dass das ja fast genial ist, was ich da gerade vorgeschlagen habe. Wird garantiert nicht umgesetzt. Aber egal, ich wollte nur mal erzählen, dass manchmal ich auch tatsächlich dem Land Schleswig-Holstein wertvolle Beiträge leiste. Wertvollen Beitrag zum Sieg hat Will Lutz geleistet für die Denver Broncos. Der geht 2-for-2 in diesem Spiel. Er trifft aus 51 und aus 44 Yards mit der Halbzeit-Sirene. Bei diesem Spielzug, bei diesem Kick gab es noch einen Foul gegen Las Vegas, aber wie gesagt, war die Halbzeit-Sirene. Da hat man einfach die Punkte genommen. Ja, niemals Punkte vom Board nehmen. Daniel Carlson, der Kicker der Raiders, einmal im Einsatz gewesen bei Field Goals. Er trifft aus 40 Yards und auch bei seinem einzigen Extrapunkt. Währenddessen Will Lutz geht da 4 von 4. Bei den Panthern, AJ Cole, sicherlich auch einer der Top 3 Panther in der National Football League. In diesem Spiel hat er 5 Punts, 61 Yards sein längster, 53,4 Yards sein Bruttoschnitt, 42,6 sein Nettoschnitt. Kommt dadurch, dass es 2 längere Returns gab, beide durch Mims, einmal über 38 Yards im dritten Viertel und dann mit dem letzten Spielzug des dritten Viertels auch nochmal ein 16-Yard-Return. Das ist natürlich nicht so gut für den Nettoschnitt. Für den Bruttoschnitt war es beides mal gut, dann war es beides mal 60-Yard-Punts. Also ja, AJ Cole, da auch eine wirkliche Waffe für die Raiders. Er bringt zwei Punts in die 20, beide in die 10, einen davon sogar in die 5-Yard-Linie, nämlich an die 3-Yard-Linie. Amir Abdullah da mit der Recovery, hätte ich fast gesagt, mit dem gedownten Ball. Wally Dixon ist der Panther der Denver Broncos. Auch der hatte ordentlich zu tun. 6 Punts in diesem Spiel. 43,2 Yards sein Bruttoschnitt, 39,8 Yards sein Nettoschnitt. Er hat einen Touchback hinnehmen müssen, aber bringt auch 3 seiner 6 Punts in die 20 und davon sogar 2 in die 10. Allerdings hat auch er einen kritischen Punt, nämlich von der eigenen 15-Yard-Linie einen 35-Yard-Punt. Sprich, der ging gerade mal bis zur Mittellinie. Das ist natürlich dann nicht so schön. Wir haben den ersten Kickoff out of bounds in dieser Woche und ich, wenn ich recht im Sinne, wird es auch dabei bleiben. Der kommt durch Will Lutz. Der hat nämlich einen Ball an der 15-Yard-Linie ins Aus gesetzt. Das gibt eine Strafe. Hat dafür allerdings auch einen 20er-Touchback geschafft, sprich ein Touchback, wo der Ball zunächst in der Landingzone aufkommt und dann in die Endzone geht und da abgekniet wird oder durch die Endzone hinausgeht. Also die etwas kleinere Variante des Touchbacks, der ja jetzt mittlerweile an die 30-Yard-Linie geht. Daniel Carson hat ein Touchback nur produziert, einen ganz normalen 30er, bei den 4 Kickoffs, die er ausprobiert hat. Es gab einen langen Return für die Broncos, nämlich durch Smith, über 38 Yards, kurz vor Ende des ersten Viertels. Und Daniel Carson probiert dann auch noch einen Onside-Kick, den Wallace dann, wie sagt man da, mit Autorität erobert hat. Das muss aber ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so auf den Ball zugeht bei sowas. Aber der hat einfach einen Schritt zum Ball ran gemacht und den dann ohne Probleme recovern können. Und ja, dabei bleibt es dabei, dass wir bisher, ja, wie es mir mittlerweile fast Standard ist, nur einen einzigen Kicker-Recovery, Onside-Kick-Recovery haben in dieser Saison. Wir kommen zum nächsten Spiel und ja, da ist alles Drama, was wir erwarten von Special Teams, nämlich die Arizona Cardinals. Sie schlagen die San Francisco 49ers 24-23. Ja, man könnte natürlich sagen, die Geschichte des Spiels ist Jake Moody, weil der sich verletzt. Aber wir fangen natürlich jetzt mit den positiven Sachen an. Die sind jetzt allerdings auf der Seite der Arizona Cardinals, nämlich mit Chad Ryland. Er hatte vorhin erzählt, in Boston bei den Patriots vom Hof gejagt, hat er eine vorübergehende Heimat gefunden bei den Arizona Cardinals in der Wüste. Matt Prater verletzt an der Seitenlinie. Chad Ryland kommt rein und macht erstmal einen 30-Yard-Field-Goal, das ist gut. Dann läuft es nicht mehr ganz so gut, denn ein Field-Goal von ihm wird geblockt. Ja, und das nicht nur geblockt, sondern ist auch gleich zum Touchdown retourniert worden. Das lief dann also nicht ganz so gut. Also Chad Ryland schon wieder kurz davor rauszufliegen, auch wenn ein geblocktes Field-Goal. Ja, immer doof für den Kicker, wird ihm nämlich komplett angelastet, auch wenn da irgendein Spieler, werden da später gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, direkt vor einem steht und man da wirklich nicht sehr viel machen kann. Ja, in diesem Fall wird es geblockt von Lenoir zum Touchdown retourniert, aber Chad Ryland kommt zurück. Er trifft zunächst im dritten Viertel, dann aus 42 Yards und dann 1:40, also leider nach meiner technischen Definition kein reiner Game-Winner, dafür hätte der Kick innerhalb von 1 Minute kommen müssen, vor Ende des Spiels kommen müssen. Aber er bringt die Cardinals in Führung und das reicht dann zum Sieg, nachdem dann Brock Purdy intercepted wird. Aus 35 Jahren Chad Ryland, also ne, das sind so die Stories, die liebe ich bei Kickern. Ja, vom Hof gejagt bei dem einen Team, hat dann geblockt einen Kick, der zum Field Goal, der zum Touchdown retourniert wird, aber macht am Ende dann 2 Kicks und sichert dem Team den Sieg und hat auch einen Gameball am Ende für seine Leistungen bekommen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich über Jake Moody reden. Der hat in diesem Spiel 2 Field-Goal-Versuche. Er trifft aus 28 und aus 20 Yards. Er verletzt sich allerdings sehr schwer bei einem Kickoff-Return, wo er den Tackle machen will. Und das ist der eigentliche Riesenskandal. Er bekommt den Tackle noch nicht mal angerechnet dafür. Ich fand, den hätte man ihm mindestens einen halben Tackle anrechnen müssen. Es war im zweiten Viertel, 5 Minuten waren noch zu spielen, ein Return in die Endzone, der dann von Dallas aufgenommen wurde und ein Jahr tief aufgenommen wurde und für 39 Yards retourniert wird. Ja, und beim Tackle-Versuch knickt Jake Moody sehr unglücklich um. Die Kicker haben ja meist nicht ganz so viel Tape an den Knöcheln, wie das die anderen Spieler haben, weil man da so ein bisschen Flexibilität mehr haben will. Ja, und in dem Fall vielleicht nicht ganz so gut. Er verstaucht sich halt den Knöchel. Wir wissen noch nicht, wer sein Ersatz sein wird. Ich gucke mal, ob Spencer mir schon geschrieben hat. Vielleicht ist da irgendwas Neues reingekommen. Es ist leider nichts reingekommen. Nein. Ja, Jack Moody wird also ausfallen, bekommt noch nicht mal das Tackle gut geschrieben. Problem natürlich für die 49ers. Was machen sie jetzt? Es ist immer doof, wenn der Kicker sich verletzt, weil das halt alles durcheinander bringt. Es muss irgendwann anderes kicken. Ja, das ist offensichtlich. Das ist im Normalfall dann der Panther, weil der trainiert ja zumindest so ein bisschen was Ähnliches, hat das vielleicht auch irgendwo schon mal gemacht. Ja, da muss aber jemand anderes halten. Ja, auch das muss dann wieder jemand anderes machen. In dem Fall war es Kyle Juszczyk, der Fullback, der den Job als Holder übernommen hat. Denn Mitch Wischnowski, der schon ein bisschen Erfahrung hat, was Placekicking angeht, hat schon mal einen Field Goal probiert aus 41 Yards. Das war allerdings nicht erfolgreich und ist insgesamt in seiner Karriere 2 von 4 bei Extrapunkten gewesen. Der tritt an mit der Halbzeitsirene aus 26 Yards. Und also, ich sag mal so, das ja, sah alles top aus. Nur wenn man genau mal hingeguckt hat, was er gemacht hat, ist, er hat sich einfach hingestellt und den Ball geschossen. Das klingt jetzt ein bisschen, ja, ganz normal, das macht ein normaler Kicker auch, aber ihr kennt das normalerweise, die Kicker nehmen sehr genau ihre Schritte ab, ja, der Normalfall ist ja, man geht 3 Schritte nach hinten, 2 zur Seite und ja, vorher guckt man noch einmal, ob man wirklich gerade steht zur Snapper-Linie und zum Hold, dann macht man die Füße zusammen, das macht man, damit man halt in wirklich einem 90-Grad-Winkel zur Seite geht und nicht da irgendwie einen halben Schritt nach hinten geht oder einen halben Schritt nach vorne. Ja, Mitch Wischnowski hat einfach hingestellt, oh, kommt schon hin, werf mal den Ball und dann mache ich das hier. Das, ja, gefällt mir. Da kommt der Australier in ihm doch durch. Ja, und war auch erfolgreich. 26 hat viel Goal, ist gut, aber am Ende hat leider das nicht gereicht, denn Chad Ryland ist halt der Held in diesem Spiel. Das Ganze hat natürlich allerdings auch die ganze Dynamik verhindert, sondern wir haben das bei den, bei den Giants gesehen, als sich Graham Gano gleich im ersten Spiel, das ist natürlich der absolute Albtraum für jeden Coach, im ersten Spielzug hat sich da Graham Gano verletzt, in dem Fall jetzt kurz vor der Halbzeit auch nicht optimal, aber es verändert halt die gesamten Dynamiken, was man machen kann und will. Man muss also ja wahrscheinlich mehr Versuche ausspielen. Ja, normalerweise, wenn man an der 30-Yard-Linie ist, ja, schickt man Moody raus. Das bringt sicher Punkte. Jetzt weiß man es nicht mit Mitch Wischnowski. Wie ist da seine Range? Muss ich vielleicht an die 15-Yard-Linie, um hier überhaupt ein Field Goal zu probieren? Sprich, ich muss mehr Sachen ausspielen, Extrapunkte verändern sich und so weiter. Das ist alles nicht ganz so einfach, was man da in-game alles beachten muss. Ja, bei den Extrapunkten, auf die ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollte, da lief es vorher noch. 2 für 2 geht da Moody und Chad Ryland geht da 1 für 1. Mitch Wischnowski, wenn er da mal punten musste, dann hat er das einmal gemacht in dem Spiel. Das war ein 41-Yard-Punt. Blake Gilligan auf der anderen Seite, der hatte 2 Punts, einen 60-Yard-Punt und einen 46-Yard-Punt. Bringt immerhin einen Punt in die 20. Einmal wurde er übrigens umgerannt. Das war allerdings ein etwas längerer Versuch, ein 4. und 10. Es gab nur die Running into the Kicker-Strafe. Die wurde dann halt abgelehnt und der Punt hat gezählt. Bei den Kickoffs, die musste Mitch Wischnowski dann auch ausführen, also musste allerdings auch nur noch einen machen, der wurde für 27 Yards retourniert. Rick Moody hatte vorher 3 Touchbacks bei 4 Kickoffs und einen langen Return, 39 Yards, was da passiert ist, das haben wir in aller Ausführlichkeit besprochen. Und Chad Ryland 5 von 6, einen 32 Yard Return, den er zugelassen hat. Wir kommen zum nächsten Spiel, da schlagen die Green Bay Packers die LA Rams 24-19. Braden Narveson, ich sag mal so, der Plant Foot ist wieder dichter am Ball dran, denn aus 46 Yards mit der Halbzeitsirene macht er in diesem Spiel ein Field Goal, welches sicherlich alle freut, insbesondere natürlich mich, denn ich hatte ja ihn schon etwas länger als College-Kicker beobachtet. Er hat ja einige Colleges durchlaufen, hatte ihn da schon seit 3 Jahren jeweils auf meiner Watchliste. Deswegen freut es mich natürlich sehr, wenn er da zurückkommt von seiner schlechten Leistung. Bei den Extrapunkten geht er 3 für 3, aber sein Gegenüber, auch ein Rookie, der allerdings sogar gedraftet wurde und mein Nummer 1 Kicker in diesem Draft war, Joshua Carty, geht nur 1 von 2, hat nämlich einen Extrapunkt, der geblockt wird. Es wurde mal wieder was geblockt. Ich hoffe, ich kann nachher meine Statistik zitieren, die ich jetzt leider nicht aufgeschrieben habe, aber suche ich gleich auch nochmal raus. Ja, Joshua Carty also da mit einem verfehlten Extrapunkt, einer von zwei Extrapunkten, wenn ich mich recht entsinne, die vorbei gingen an diesem Wochenende. Ethan Evans, mittlerweile in seinem zweiten Jahr, ist der Panther der Rams. Drei Punts für einen 43 Yard Brutto und auch 43 Yard Netto-Schnitt. Super Leistung von ihm, denn alle drei Punts sind in der 20 und nicht nur das, alle drei Punts sind in der 10-Yard-Linie. Einmal direkt an der 10, dann einmal an der 7-Yard-Linie und einmal an der 8-Yard-Linie. Da gab es dann auch noch ein Holding. Ja, und dann gab es den Ball halt an der 4-Yard-Linie, welches allerdings dann nicht zählt für den Panther, sondern der Punt dann an der 8. Daniel Whelan ist der irische Panther der Green Bay Packers, hatte 5 Punts in diesem Spiel für einen 37,2-Yard-Schnitt. Das ist jetzt nicht besonders viel. Er hatte einen Punt in die 20, den sogar in die 10, aber ja, schon nicht ganz so gut gelaufen für ihn in diesem Spiel, denn er hatte gleich zwei kritische Punts im ersten Viertel, einen 37-Yard-Punt von der eigenen 8, der endete also an der eigenen 45-Yard-Linie und dann im zweiten Viertel einen 39-Yard-Punt von der eigenen 31. Ethan Evans hatte 4 Touchbacks bei 4 Kickoffs, die er ausgeführt hat, und Braden Navison hatte einen Touchback bei ebenfalls 4 Kickoffs, die er gemacht hat. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen, doch etwas überraschend, die New York Football Giants die Seattle Seahawks 29-20. Und das machen sie insbesondere, weil es ein geblocktes Field Goal gab. Jace Myers wollte aus 47 Yards antreten, um den Ausgleich zu erzielen. Er stand 23-20 zu diesem Zeitpunkt. Es waren noch eine Minute zu spielen. Sprich, es wäre sehr wahrscheinlich in die Verlängerung gegangen. Aber dann kam Simmons durch, stand wirklich direkt vor Myers. Also fast, also muss Simmons vielleicht sogar ein bisschen kritisieren, dass er da noch den linken Arm hochnehmen musste und dann auch mit dem linken Arm den Ball geblockt hat. Der war nicht ganz direkt vor ihm, aber egal. Der Ball geht nach hinten, wird von Fort Wheaton recovered und der läuft 60 Yards für den Touchdown. Es gab sehr viel Diskussion darum, ob das alles legal war. Simmons ist nämlich über den Gegenspieler in der A-Gap rüber gesprungen. Das ist illegal, wenn man Anlauf nimmt. Hat er nicht gemacht. Er war ein Laienspieler, der einfach hochgesprungen ist. Also ist aufgestanden und hochgesprungen. Sein Gegenüber, ich habe leider die Nummern jetzt nicht im Kopf, ich glaube, es war 93 von den Giants, hat dabei den Longsnapper Stoll nach unten gehalten. Es gab eine Diskussion darüber, ist das ein Holding? Darf man den Longsnapper so angehen? Und mir wurde jetzt von Football Zebras ganz klar gesagt, das ist legal. Es gibt keinerlei Regel. Das war mir tatsächlich neu. Ich dachte, es gibt tatsächlich so eine Regel. Es gibt keine Regel, die besagt, dass der Longsnapper aufstehen muss. Oder irgendein anderer Spieler. Und ein Holding ist auch nicht definiert als, ich drücke einen Spieler nach unten. Das war also alles vollkommen legal. Die Giants haben gesagt, sie haben den Spielzug innerhalb der Woche installiert, weil sie gedacht haben, das könnte klappen und hatten Simmons explizit da als den Springer, das Springpferd, ja, also ist ja Rasenschach, haben sie den auserkoren und es hat halt bis zur Perfektion geklappt, was da der Special Teams Koordinator sich ausgedacht hatte und zumindest nach Football Zebras alles absolut legal. Ich im ersten Moment habe auch gedacht, okay, springen, ich wusste, sobald er jemanden berührt, ist das illegal, aber wobei illegal wäre es dann auch erst, wenn er Anlauf genommen hätte und darf keine Hilfe haben, zum Beispiel von anderen Spielern. Also wie sagt man da so, Räuberleiter-mäßig oder Springbock-mäßig. Sowas geht nicht, das war mir klar. Aber ich im ersten Moment habe auch gedacht, das wäre ein Foul gewesen. Im zweiten Moment habe ich gedacht, es wäre ein Foul, weil das Blocken illegal ist. Nein, es war alles legal, was die New York Football Giants da gemacht haben. Und dementsprechend, ja, Glückwunsch zum Sieg. Jason Myers, ansonsten hat er noch 2 Field Goals getroffen, nämlich aus 43 und aus 48 Yards. Greg Joseph ist ja der neue Kicker der Giants, nachdem sich ja genug verletzt hatte. Und der trifft dreimal in dem Spiel bei allen drei Versuchen. Sein längstes kommt aus 38 Yards. Da merkt man schon, dass er da nicht ganz große Probleme gestellt wurde. Beide Kicker haben zwei Extrapunkte probiert, die erfolgreich waren. Die Panther jeweils viermal im Einsatz. Michael Dixon für die Seahawks 48,2 Yards sein Bruttoschnitt, 41,8 Yards sein Nettoschnitt, kommt durch einen Punt in die Endzone. Und zwei Punts hatte er in der 20, gerade noch so gerettet. Jamie Gillen bei seinen vier Punts 46,5 Yards sein Bruttoschnitt, 44,8 Yards sein Nettoschnitt. Er hat einen Punt in die 20 gebracht, den aber immerhin an die 5-Yard-Linie. Allerdings hat auch er einen kritischen Punt. Wie gesagt, diese Woche mal ein paar mehr kritische Punts. Einen 36-Yard-Punt hatte er im dritten Viertel von der eigenen 35-Yard-Linie. Bei den Touchbacks 40% für Jason Myers, 2 von 5. Der längste Return für die Giants 25 Yards, 32 Yards der längste Return für die Seahawks. Bei den vier Kickoffs, die retourniert wurden, bei den drei Kickoffs, die retourniert wurden, von den sieben, die Greg Joseph probiert hat, wie viele Touchbacks dann dabei waren, das müsst ihr euch selber ausrechnen. Etwas Wetterkapriolen gab es beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die Pittsburgh Steelers. Am Ende gewinnen die Cowboys. Und dass ich den Endstand von 20-17 nicht erwähnt habe, liegt natürlich nicht daran, dass ich ganz vergessen habe, die Statistiken zu erstellen und deswegen ich das jetzt erstmal kurz machen musste. Brandon Aubrey ist der Kicker, der Dallas Cowboys zurzeit wahrscheinlich der beste Kicker in der Liga. Wir haben ja da ein Duell gehabt zwischen den beiden amtierenden Special Teams Spielern des Monats, Aubrey gegen Chris Boswell. Und Brandon Aubrey gewinnt das Punkteduell, würde ich mal so sagen. Er trifft zunächst aus 55 Yards, das ist ja für ihn ein Klacks, aber hat später auch ein Field Goal geblockt, nämlich aus 38 Yards. Von Loudermilk wurde es geblockt und Schoonmaker konnte dann den Ball sichern. Also ganz perfekt lief es auch nicht. Insgesamt geht er 2 für 3, denn zwischendurch hat er auch noch ein 33 Yard Field Goal gemacht. Chris Boswell, der probiert nur ein einziges Field Goal in diesem Spiel. Das ist gut aus 41 Yards im ersten Viertel und beide Kicker sind perfekt bei den beiden Extrapunkten, die sie probieren. Brian Anger ist der Panther der Cowboys, der hat den ruhigen Tag. Für einen Punt war er auf dem Feld, der war 45 Yards lang. Und Collis Waitman, das ist der Panther der Steelers, der hatte 5 Punts in dem Spiel, 44,4 Yards sein Brutto, 40,4 Yards sein Nettoschnitt, bringt einen Punt in die Endzone für einen Touchback, habe ich schon wieder gesagt, und 2 Punts in die 20. Bei den Kickoffs gab es ein Touchback von Brandon Aubrey bei 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat, längst Return 32 Yards. Und bei Chris Boswell gab es nur einen Return über 38 Yards von Kevante Turpin zu Beginn des Spiels gleich. Ansonsten hat er noch 3 Touchbacks produziert. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das habe ich dann aber hoffentlich vorbereitet. Da schlagen die Chiefs die Saints heute Nacht mit 26-13. Harrison Butker ist der Kicker der Chiefs und der war ordentlich aktiv in diesem Spiel, nämlich insgesamt zu 5 Field-Goal-Versuchen musste er antreten und wir bekommen soeben die Meldung rein, dass anscheinend ganz andere Kicker, da muss ich mit Spencer nochmal reden, erzähle, welcher Kicker gesigned wurde für die 49ers. Harrison Butker, 5 Field-Goals in diesem Spiel, hat allerdings auch er einen Fehlschuss. Ein Fehlschuss gehabt. Glücklicherweise für uns alle an den Pfosten. Trifft den rechten Pfosten im dritten Viertel aus 51 Yards. Sehr gut gemacht, nämlich Spendengeld gesichert. Bei den anderen Field-Goals, die allerdings auch alle sehr überschaubare Distanzen hatten, war er erfolgreich aus 26, aus 34, aus 28 und aus 38 Yards. Und dazu macht er noch beide Extrapunkte, was nicht so gut läuft bei den New Orleans Saints. Denn Blake Rupi setzt einen Extrapunkt links vorbei im letzten Viertel, gleich am Anfang. Geht nur 1-2, was das angeht. Also habe ich jetzt vorhin gesagt, das war der letzte Extrapunkt, der da vorbeigeht. Ja, mal wieder Fehlinformationen hier in diesem Podcast. Man sollte hier alle Fakten nochmal checken. Auch da komme ich gleich nochmal drauf zu. Matt Ariza ist der Panther der Kansas City Chiefs. Einen Punt hatte er in diesem Spiel. 56 Yards war der lang und der wurde über 10 Yards retourniert, denn sein Nettoschnitt sind nur 46 Yards. Das habe ich mal eben aus dem Kopf ausgerechnet. Matt Hayball ist der australische Panther, das war ein Duell der beiden Linksfüßer übrigens, Ariza gegen Hayball. Matt Hayball, der linksfüßige australische Panther für die Saints. 4 Punts, 49,8 Yards sein Bruttoschnitt, also mit Bruttoabstand sein bester Auftritt bisher, 41,8 Yards sein Nettoschnitt, bringt immerhin einen Punt davon in die 10 Yard, in die 20 Yard Linie, nämlich an die 10 und ist dann noch für 6 Yards retourniert worden. Blake Rupi, kein Touchback gehabt in dem Spiel, alles seine Kicks wurden retourniert, der längst allerdings über 29 Yards, ein Kick ist auch von ihm gemufft worden von Moore, der konnte den Ball schnell wieder aufnehmen und noch für 15 Yards nach vorne bringen. Harrison Butker, 4 Touchbacks bei 7 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return, immerhin 38 Yards von Shahid, der dann leider nicht vom Kicker selber out of bounds gepusht wurde. Und das waren sie. Alle Spiele in dieser Woche. Und bevor es jetzt losgeht mit den Wochenstatistiken, lade ich einmal kurz die Nachrichten neu und erzähle euch, welcher Kicker, zumindest nach den Informationen, die wir im Moment haben, bei den San Francisco 49ers gesigned wird. Ja, und das ist einer von den beiden, die ich auch vorgeschlagen hatte, nämlich Matthew Wright wird wohl der neue Kicker werden der San Francisco 49ers. Und mir wurde ja gesagt, es waren 4 Kicker da bei den 49ers zum Workout. Insgesamt waren wohl aber 5 Kicker da und auch vollkommen andere, bis auf Riley Patterson, als welche, die mir zugetragen wurden. Es waren nämlich nach diesen Informationen Randy Bullock, Riley Patterson, Anders Carlson und Matt Coughlin da. Also, das ist doch ja ein bisschen überraschend, dass es da solche Diskrepanzen gibt. Wir hatten ja den unbekannten 4. Spieler eigentlich gesucht, aber ja, jetzt ist da ein bisschen, ne, Zane Gonzalez ist nicht mehr dabei, sondern Randy Bullock, ja, wie gesagt, den hätte man eigentlich sofort erkennen müssen. Ja, und Anders Carlson und Matt Coughlin. Das frühere UFL-Kicker. Ja, das ist doch sehr interessant. Also, Matthew Wright, der neue Kicker für die San Francisco 49ers. Ich finde eine gute Wahl, einem Mann, der schon Erfahrung hat, immer mal einzuspringen. Aber dadurch, dass er halt sehr viel einspringt, auch jetzt statistisch jetzt nicht die Riesengröße, aber hat, wenn er dann mal länger bei einem Team war, da gute Leistung abgeliefert. Mal gucken, wie es wird am Donnerstag in Seattle. So, und damit kommen wir jetzt zu den Wochenstatistiken, die früher mal Onside-Kick hießen. Insgesamt wurden an diesem Wochenende 64 Field Goals probiert, 54 waren erfolgreich, sprich 10 sind daneben gegangen. 2 Doinks gab es, das längste war ein 59-Yard-Game-Winner. Insgesamt in dieser Saison haben wir bisher eine Trefferquote von 86,2%. Letzten Wochenende war die Trefferquote etwas geringer, 84,4%. Das durchschnittliche Field Goal, ich wiederhole das immer wieder gern, relativ lang in dieser Saison bisher, 39,5 Yards. Das ist also gut ein Yard mehr, als was der NFL-Schnitt sonst immer hat. Extra Punkte wurden 3 daneben gesetzt, 1 geblockt, 2 waren daneben, Trefferquote 95,5%. Das ist ein klein bisschen weniger, als was wir sonst haben. Insgesamt in der Saison jetzt 96,4%. Bei den Touchbacks, Touchbackquote war 63,2%. Auch das ist ein bisschen weniger, als was wir sonst haben. 67,1% ist der Schnitt in dieser Saison. Insgesamt hatten wir 2 Touchbacks, die an der 20 endeten. Das bedeutet, dass ich irgendwo einen vergessen habe zu erwähnen. Das tut mir leid. Einen Kickoff hatten wir out of bounds. Der längste Return war 53 Yards lang. Und einen Onside-Kick hatten wir, der nicht erfolgreich war. Insgesamt hatten wir einen Kick out of bounds. Das war der 4., den wir schon hatten. Insgesamt aber auch schon 4 Kicks, die halt zu kurz waren für die Landing Zone. Das längste Field Goal, hat es erwähnt, 59 Yards von Kaimi Fairbairn. Und zweitlängste 56 Yards Justin Tucker. Das Game-Tying-Field-Goal und Brent Aubrey dann mit 55 Yards. Der längste Punt der Woche, Bryce Behringer 69 Yards, John Stout 67 und Ryan Rico, muss ja nicht halten, 66 Yards, der längste Punt. Der beste Power-Punter, John Stout, 2 Punts für einen 66-Yard-Power-Punt-Schnitt, oh, ordentlich. Ryan Rico dahinter, fast 9 Yards dahinter, 3 Power-Punts für einen 57,3-Yard-Schnitt. Dann AJ Cole, 57 Yards bei allerdings 4 Power-Punts. Das ist natürlich auch sehr erstaunlich. 10 Punts hatten wir innerhalb der 5-Yard-Linie, 8 kritische Punts. Und wenn wir bedenken, dass wir ansonsten erst insgesamt 22 kritische Punts in der Saison hatten, also schon eine ganze Menge. Insgesamt hatten wir schon 8 Punts an der 1-Yard-Linie, 33 Punts innerhalb der 5-Yard-Linie. Der längste Punt-Return von Duvernay über 53 Yards, Tucker auch über 53 Yards mit dem längsten Kick-Return. Wir hatten ein Tackle-Assist von Younghoe Koo. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten keinen einzigen Fake, es sei denn, ich habe irgendeinen übersehen, aber nein, dem ist nicht so. Wir hatten jede Menge geblockte Field Goals. Wir hatten insgesamt an diesem Wochenende 5 geblockte Field Goals. Da habe ich dann natürlich gleich mal nachgeguckt und Statistiken ein bisschen gewälzt. Ich habe da dann eine kleine Liste mir erstellt und musste aber dann feststellen, okay, so, das ist schon viel, aber jetzt auch nicht rekordverdächtig viel. Woche 12 im Jahr 2004 war, glaube ich, ich habe leider meinen Tweet nicht mehr auf. Da waren es 7 Field Goals. Es ging nur um Field Goals, die geblockt wurden, Field Goals oder Extrapunkte, die geblockt wurden. Das war der Rekord, also da fehlte noch ein klein wenig was, aber es war schon eine der sehr viel höheren Leistungen. Ja, bei der Gelegenheit, falls irgendeiner Interesse hat an einem Tutorial, wie man sowas selber rausfinden kann, einfach mal Bescheid sagen. Ich hätte überlegt, ob man da nicht irgendwas macht. Man könnte es beispielsweise ja den Bildschirm, wie sagt man, aufnehmen, irgendwie bei YouTube oder so hochladen. Also wirklich für Anfänger, die ähnlich wie ich keine Ahnung von R haben, also der Statistiksprache, da, ja, wenn da Interesse dran ist, einfach Bescheid geben. Ihr wisst, ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Thomas Mostert wurde gerufft. Ja, nicht ganz so hart. Und Blake Gilligan wurde umgerannt. Wir kommen zu den PFF-Grades. Der beste Kicker in der National Football League, ihr könnt es euch fast denken, ist laut Pro Football Focus Brandon Aubrey vor Kaimi Fairbairn, vor Younghoe Koo. Der schlechteste Kicker in der National Football League ist zurzeit Cameron Dicker, Greg Zuerlein und ganz unten ist Braden Narveson. Der ist da immer noch ein bisschen in einem Loch drin. Das muss er noch ein bisschen besser machen. Beste Kickoff-Kicker, gut, der hat jetzt auch nicht ganz so viele bisher gehabt. Chad Ryland laut PFF, dann Younghoe Koo, dann Blake Groupie. Die schlechtesten, Tyler Bass, Jason Myers und Kaimi Fairbairn. Kaimi Fairbairn wirklich da mit einem riesen Loch, ich weiß nicht. Die mögen den anscheinend beim Kickoffs überhaupt nicht. Der beste Panther, AJ Cole, vor J.K. Scott, vor Corey Bojogas. Schlechtesten sind zurzeit Trenton Gill, Jess Way, Ryan Stonehouse und ganz, ganz unten spielt aber im Moment nicht Jake Hamada. Deswegen, also Jake Hamada ist letzter und Trenton Gill ist viertletzter. Also ja, so richtig doll ist das nicht. Bester Hangtime bei Punts übrigens J.K. Scott, mal wieder deutlich führend, 4,82. Das ist eine Welt vor Daniel Whelan von den Packers, 4,68 und Tommy Townsend, 4,64. Schlechtesten da, von denen, die noch aktiv sind im Moment, Ryan Stonehouse, 4,12. Tress Way 4,02 und Johnny Hacker 4,01. Also 4,4 Sekunden ist so das absolute Minimum. Alles über 4,4 ist dann gut. Durchschnittlich 4,4 beispielsweise, das wären im Moment Jack Fox und Mitch Wischnowski. Dann kommen wir noch ganz kurz zum Spendenstand für Kicking for Squirts. Das habe ich nämlich geupdatet. Da sind wir jetzt bei, immerhin, schon 90,35 €. Also die 90-Euro-Barriere haben wir genommen, aber das reicht natürlich nicht. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, wie ihr spenden möchtet für die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde. Ja, die eine Spendenaktion, die wir schon im 5. Jahr machen und wo wir probieren, dieses Jahr die 250 € zu erreichen. Sind wir noch ein bisschen von entfernt. Wenn euch da noch irgendwas einfällt, vielleicht 50 € pro Field Goal eures Teams oder, ich weiß nicht, 1 € für jeden Punt innerhalb der 5 eures Teams oder was auch immer, dann sagt doch Bescheid, nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes und da finden wir sicherlich irgendetwas, wo ihr auch den Eichhörnchen was Gutes tun könnt. Ob es gut im College-Football für manchen Kicker lief, das erfahren wir jetzt. Gut lief es bei Nick Massey. Das ist der Kicker der New Hampshire Wildcats. Die haben gespielt in Harvard gegen die Harvard Crimson und leider verloren. 28-23. Das lag aber nicht an Nick, denn der war sehr gut in dem Spiel, macht 2 Extrapunkte und 3 Field Goals. Er trifft aus 29 aus 43 und aus 52 Yards und wird deswegen Kicker der Woche bei einem relativ ruhigen Wochenende, was Kicker so anging. Aber eine Leistung, die ich noch erwähnen möchte, nämlich einen Kicker, den ich vor 3 Wochen schon mal hier im Podcast hatte, Maddox Chojilo von Temple, von den Trojans, der hat das 2. Field Goal in dieser Saison aus 60 Yards gemacht. Ist damit, wenn ich das richtig rausgelesen habe, der 3. Kicker in der NCAA-Geschichte, der in einer Saison mindestens 2 Field Goals aus 60 Yards macht. Also, den behalten wir mal im Auge. Maddox Chojilo von Temple. Nicht ganz so gut lief es bei Nolan Hauser. Das ist der Kicker der Clemson Tigers. Der hatte eigentlich einen super Tag. Eigentlich einen super Tag, denn der hat 5 Field Goals erzielt beim Sieg gegen die Florida State Seminoles. 29-13 war der Endstand. Aber ja, wenn er doch nicht so einen guten Tag hat, hätte es auch mehr Field Goals sein können. Er hat nämlich leider auch 2 Field Goals daneben gesetzt. Und ja, das fällt vielleicht nicht so auf bei 5 Field Goals, aber bei mir fällt es halt doch schon auf. Denn das war eine relativ kurze Field Goals aus 39 und aus 25 Yards. Ich muss dazu sagen, es war nicht so ganz alles seine Schuld, denn beide Field Goals sind geblockt worden. Aber trotzdem, sag mal, 25 Yard Field Goal geblockt, das ist schlecht, insbesondere von einem doch so guten Team wie Clemson. Da ja, ist man da dann auch mal schuldig, dass man da der nicht so gute Kicker der Woche ist. Nolan Hauser von den Clemson Tigers. Wir kommen zu einem Panther, das ist nämlich unser Panther der Woche und der kommt von einem Team, das meine Frau sehr mag, denn die haben ein süßes Logo, beziehungsweise ein gutes Maskottchen, nämlich einen Beaver. Wir sprechen von den Oregon State Beavers, die gewinnen gegen die Colorado State Rams mit 39-31 und das liegt auch an ihrem Panther Josh Green. Der hat nämlich 3 Punts in diesem Spiel gehabt für einen 53,3 Yards Schnitt. Sein längster Punt war 54 Yards lang. Sein längster Punt war 54 Yards lang. Sein Schnitt ist 53,3. Da kann also nicht so viel andere Weiten zusammenkommen. Und so war es dann auch. Dazu hat er auch noch 2 Punts in die 20 gebracht, sagt ESPN. Und ich lese euch jetzt mal vor, wo seine Punts hingingen und wie weit die waren. Er hatte einen 54-Yard-Punt, sein längster, an die 15-Yard-Linie. Er hatte einen 53-Yard-Punt an die 9-Yard-Linie. Und er hatte einen 53-Yard-Punt an die 19-Yard-Linie. Ihr merkt schon, dass alle seine Punts super identisch waren. Und dass ich vielleicht auch gerade gesagt habe, ESPN hat 2 Punts von ihm in der 20. Er hat aber einen Punt an die 15, einen an die 9, einen an die 19-Yard-Linie. Die Statistik, die ESPN da gemacht hat, ist falsch. Das, ja, ich habe auch probiert, ob ich das Play-by-Play da irgendwie noch anders lesen kann. Nein, das ist einfach falsch. Die haben den Punt, der an der 19-Yard-Linie ist, und die 19-Yard-Linie ist nicht die 20-Yard-Linie, haben sie nicht reingerechnet. Sprich, bei ESPN wird wahrscheinlich in Wirklichkeit in 20 ist in Wirklichkeit ein in 19. Das ja, mag nur relativ wenige Punts betreffen, aber das ist halt einer der Gründe, warum ich so eine Idee hatte, dass man vielleicht diese Football-Statistiken mit R, wenn ihr da Interesse dran habt, das einmal zeigen kann, wie der absolute Anfänger, das ist wirklich nur für absolute Anfänger gedacht, solche Sachen rausfinden kann, beziehungsweise selber Statistiken erstellen kann. Ja, ihr wisst ja, man soll nie einer Statistik glauben, die man nicht selber gefälscht hat. Und das ist halt, das ist mir bei ESPN jetzt schon häufiger aufgefallen, dass ich einfach Diskrepanzen in meiner Statistik habe. Und ich glaube dann natürlich immer, meine Statistik ist falsch, aber das ist nicht immer so. Also nur weil bei irgendeinem Quarterback steht, der hat an dem Tag 33 Passversuche gehabt. Es kann durchaus sein, dass der in Wirklichkeit auch nur 32 Passversuche hatte, aber irgendwas falsch gezählt wurde. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, was einem halt erst auffällt, wenn man da wirklich mal ganz genau hinguckt. Also wenn ihr da Lust zu habt, dann gerne melden. Und ansonsten soll es nicht die Leistung schmälern von Josh Green, dem Panther der Woche von den Oregon State Beavers. Und das war sie auch schon, die 230. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich erinnere nochmal daran, dass ich nächste Woche wahrscheinlich nur eine Kurzausgabe machen werde, die dann auch erst Mittwoch, vielleicht auch erst Donnerstag erscheinen wird, weil ich halt ein klein wenig in der Weltgeschichte umher eiere und anscheinend gucke ich mir das Humboldt-Forum, heißt das, an. Das war zumindest so eine Sache, die vorgeschlagen wurde von der Sitzungsleitung, dass man da eine Führung machen könnte. Ihr wisst alle, ich bin sehr großer Kulturfan, also Let's go, Culture oder so. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.